SWR 2 Leben.
Da kriegst du Vorgaben, wie viele Teile müssen in einer Stunde angefertigt werden. Das fängt so morgens um 7 an mit 50 Teilen, also ein Arbeitsgang, immer nur einen einzigen, bis hin zur Steigerung ab 11, 12, 13 Uhr immer 100 Teile pro Stunde anzufertigen. Und bei einem Durchlauf von 20.000 Kleidern mit einem Abnäher, wie es bei uns Frauen üblich ist, müssen wir dann eben von 40.000 Abnähern sprechen. Der wurde dann vergütet mit 2 Cent pro Abnäher, das heißt 4 Cent pro Teil habe ich erhalten, zu meinem Grundakkordlohn.
Ein Erzählen aus vergangenen Zeiten, als Näherinnen in großen Hallen saßen und zwischen ihnen ein Fließband lief. Ein Alltag, den es kaum mehr gibt, nicht in Deutschland.
Wo die jungen Leute auch regelrecht Kugelaugen bekommen.
Erstaunlich, wie laut Nadel und Faden sein können. Eine Werkstatt, vielleicht 150 Quadratmeter groß. Das hier ist nicht einmal die Miniatur einer der riesigen Werkhallen mit hunderten Näherinnen an Fließbändern. Es ist eine größere Schneiderstube mit einer Handvoll Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Wege sind kurz, ein Fließband gibt es nicht. Und der Lärm wird auch weniger sein als in einer riesigen Halle. Aber er ist da. Das Zischen versucht es immer wieder. Es hat keine Chance. Bügelmaschine gegen Nähmaschine. Die Nähmaschine ist lauter und schneller. Die Nadel kämpft sich unbeirrt durch den Stoff, als soll das Rattern alle im Raum antreiben. Eine kleine Fabriketage in Berlin-Kreuzberg.
Wir haben hier eine Unmenge an Spezialmaschinen, die wir benötigen, an Knopflochmaschinen und Knopfannähmaschine oder eben eine Riegelmaschine. Und dann befinden sich auf einer Lauflänge von ungefähr 15 Metern diverse Nähmaschinen, und zwar die Steppstichmaschine, die Covermaschine für Jerseys, also für elastische Stoffe, Overlockmaschinen, Bügelanlage, um einen Produktionsablauf zu gewährleisten.
Ruhe gibt es erst zum Feierabend.
Wir sitzen jetzt hier in dem Zuschneideraum meiner Werkstatt 110%ig. In diesen Räumlichkeiten hier schneiden wir die Produktionsteile zu. Das heißt, unser Kunde beliefert uns mit Materialien und Schnitten und dem Erstmodell und wir bekommen die Order, wie viele Teile denn in welchen Größen zugeschnitten werden.
Susanne Zmuzinski, ihr gehört hier alles. Es ist ihre eigene Firma. Sie ist Zwischenmeister. Ein Begriff, den Wikipedia nur in der männlichen Form kennt.
Zwischenmeisterei ist auch ein sehr altes Wort. Das kommt so aus den 30ern eigentlich. Und so ein bisschen geprägt auch in Berlin tatsächlich, weil Berlin ja zu der Zeit stark im Fokus der Mode lag. Wenn es heute Paris ist, dann ist es damals Berlin gewesen. Zwischenmeisterei bedeutet eigentlich nur, zwischen den kleinen Produktionen und der industriellen Produktion zu stecken. Als Zwischenstation, um abzupuffern, nämlich das Entstehen eines Produktes, das Entwickeln eines Produktes bis hin zur Fertigung Kleinserie. Und ab einer Großserie würde das ins Ausland gehen, das heißt dann die Großindustrie.
Die textile Großindustrie ist weitergezogen, dorthin, wo es billiger ist. Am anderen Ende der Lieferkette, wo hart gearbeitet wird, wo schnell und viel produziert werden muss. Und vor allem billig.
Die Entwicklung dahingehend war wohl sicherlich so, dass der Osten immer attraktiver wurde. Natürlich auch noch vor Mauerfall. Wir sprechen hier von den 80ern. Und es wurde schon vorsichtig ausgelagert. Noch waren aber die Transportwege ja hier das Hindernis. Das war ja noch nicht alles so ausgebaut. Und das kam ja erst nach und nach. Und trotzdem sind, ich nehme jetzt nur mal Polen als Beispiel, wesentlich günstiger gewesen als wir. Und wenn man heute mal die Diskussionen sich anschaut, was China, Bangladesch, Indien und so weiter betrifft, ich sage mal ziemlich böse, die bekommen eine Reisschüssel, während wir hier wirklich Geld bekommen und noch Sozialabgaben haben. Ja.
Neckermann und andere große Versandhäuser bestellen ihre Kleidung dort, wo die Herstellungskosten niedriger sind. Ein Trend, der Ende der 1970er Jahre beginnt. Die Konkurrenz für Nähbetriebe ist nicht mehr vor der Haustür. Einhundertzehnprozentig hat Susanne Zmuzinski ihre Werkstatt genannt. Hier muss niemand tagelang am Fließband die gleichen 3-4 Arbeitsgänge schaffen. Schnell gehen muss es dennoch.
Wir haben in der Regel eine Kleinserie bestehend aus 12 Modellen, meinetwegen auch 2 verschiedenen Stoffen, Gesamtvolumen um 300 bis 500 Teile. Das ist bei uns eine Kleinserie.
Bei uns, sagt Susanne Zmuzinski. Gegründet hat sie ihre eigene Firma in einem Alter, in dem nur wenige den Neustart wagen.
Da stand ich dann nun und war Mitte 40, als ich dann gesagt habe, okay, was mache ich jetzt? Und habe einfach mich orientiert und gesagt, okay, ich probiere was und habe auch gar nicht großartig darüber nachgedacht, bin zu einem Unternehmensberater, bin zur Bank und habe einen Businessplan geschrieben und hatte im Jahr 2007 in der Krisenzeit noch das Glück, dass eine Bank gesagt hat, was ist eine Zwischenmeisterei, kennen wir zwar nicht, aber wenn ihr glaubt, das ist notwendig, okay. Also habe ich meinen kleinen Kredit von 40.000 Euro bekommen und konnte starten.
Ganz früh hatte Susanne Zmuzinski einmal die Idee, Erzieherin zu werden. Die Idee hielt nicht lange. Heute ist sie froh, dass sie das nicht geworden ist. Dann ging es los mit dem, was sich so ergeben sollte. Ein Leben mit Stoffen, mit Farben, mit Nähmaschinen, Knopflochmaschinen, Bügelautomaten. Sie weiß nicht einmal, ob sie das selbst entschied oder ob es einfach passiert ist, weil es in ihrer Familie so üblich war. Die Großmutter war Weißnäherin, ihre Mutter Maßschneiderin, die natürlich auch die Kleider für ihre Tochter nähte. Und immer bekam auch die Lieblingspuppe aus den Stoffresten ein neues Kleid. Susanne und Puppe immer im gleichen Outfit. Zum 8. Geburtstag bekam sie ihre erste Nähmaschine mit Handantrieb. Als Teenager begann sie, für Karl Lagerfeld zu schwärmen. So ergab sich ein Schnittmuster fürs eigene Leben mit Nadel und Faden. Nach Schulabschluss begann Susanne Zmuzinski eine Lehre als Näherin in Lüneburg. Die Ausbildungsfirma hieß Gigi Modelle.
Als Azubi sitzt du jetzt nicht in dem eigentlichen großen Fließband, wo 50 Leute sitzen hintereinander, sondern da hast du dein eigenes Fließband. Und das erste Jahr lernst du erstmal nähen, dann hintereinander in Stück. Das heißt, du nähst einen Arbeitsgang, meinetwegen eine kleine Patte oder einen kleinen Riegel, den nähst du eben 100-mal durch. Und da wirst du auf Zeit gebracht und wirst auf Genauigkeit gebracht, dass alle gleichmäßig gut aussehen. Im zweiten Lehrjahr kommst du schon in das eigentliche Akkordband, wo du dann 4 Wochen lang nur bügeln musst. Immer 1 Zentimeter am Kragen, 1 Zentimeter an der Manschette und das auf Schnelligkeit. Das heißt, du wirst getrimmt, Augenmaß zu bekommen, immer diesen 1 Zentimeter zu erkennen, ohne ein Handmaß anlegen zu müssen, aus dem Augenmaß heraus, zack, 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 hintereinander weg. Wenn das nicht schnell genug war, kam die Zeiterfassung. Die steht dann einfach neben dir, eine Person mit Klemmbrett und Stoppuhren und misst eben deine Zeit, wie lange du für einen Arbeitsgang brauchst. Das ist sozusagen der Alltag von Akkord.
Das dritte Lehrjahr von Susanne Zmuzinski fiel aus, weil die Firma die dritte Stufe der Ausbildung zur Schneiderin zu aufwendig war. Sie war nur an Näherinnen am Fließband interessiert. Geschwindigkeit schlägt Kreativität, Masse statt Einzelstück. Ein Fließband kennt keine Individualität.
1000 Quadratmeter, das sind 3 Bänder. In der Mitte befindet sich ein Holztisch, auf denen Plastikkisten mit immer 10 Teilen, also ein ganzes Kleid befindet sich da drin, hineingestapelt werden. Und jede Maschine bekommt einen Arbeitsgang. Und die Frau an der Maschine nimmt sich ihren Arbeitsgang. Das heißt, in meinem Fall bei den Abnähern, ich musste erst die Abnäher nähen. Dann ging es weiter, dann wurden Schulternähter geschlossen, dann wurde das gemacht und jenes gemacht. Bis zum Ende des Bandes, das war ungefähr 25 bis 50 Meter lang war. Da befinden sich also wirklich rechts und links immer nur Maschinen und Bügelanlagen, weil zwischendurch auch gebügelt werden musste. Bis zur letzten Maschine von Reißverschluss oder Knopf annähen oder Knopflöcher machen. Damit werden 50 Frauen sozusagen bestückt. Und davon gab es 3 Bänder und jedes Band hat sozusagen ein anderes Modell angefertigt.
Der Niedergang der Textilindustrie in Deutschland ist in den 1980er Jahren nicht mehr aufzuhalten. 1960 gab es allein in Baden-Württemberg noch über 1000 Textilbetriebe. 50 Jahre später sind es nur noch knapp über 100. Die Tendenz ist klar. Genäht wird da, wo es billig ist. Oder wo es keine starken Gewerkschaften gibt. Die Arbeit am Fließband, so wie sie Susanne Zmuzinski noch erlebt hat, verrichten nun Näherinnen im Ausland. Sie weiß noch sehr gut, was diese Arbeit bedeutet.
Du bist ausgelaugt, du bist ausgebrannt und vor allen Dingen, das ist ja diese psychische und physische Geschichte, dass du ja Vorgaben hast. Wir dürfen ja nicht aus dem Auge verlieren. Es gibt Vorgaben, sonst rechnet sich ja so ein Betrieb auch im Ausland. Wird es genauso sein, nicht? Dass man sagt, wir müssen am Tag die und die Kapazitäten durchjagen, damit wir das und das nachher als Plus haben. Und wenn das einmal stottert, weil jemand ausfällt oder an der Maschine zusammenbricht oder sonst irgendwas, ist das ein Ausfall, der nicht mehr aufgeholt werden kann oder nur noch durch Höchstdruck ausgeglichen werden kann. Und das bedeutet Überstunden.
Manche Details hat Susanne Zmuzinski längst vergessen. Anderes hat sie sich genau gemerkt. An einem Band stellen 50 Näherinnen ein Modell her. Und jedes Band hatte eine Bandleiterin als Aufsicht und Verantwortliche für Qualität, Zeiterfassung und Maschinenprobleme. Und genau mit dieser Bandleiterin hatte Susanne Zmuzinski bald Probleme. Es war qualvoll, sagt sie.
Man hat einen Arbeitsgang, mit dem man irgendwie überhaupt nicht klarkommt. Eine Maschine, die neu ist und die mit einem überhaupt nicht gut Freund ist. Und wir beide also irgendwie einen Stresspunkt hatten. Und die Teile, die ich genäht habe, eine Qualitätsstufe minus 5 hatte, also eigentlich 1A haben sollte und minus 5 bekam. Und dann kommt natürlich die Bandleiterin und sagt, hey, was ist denn los hier und warum und bla. Und es wird gestoppt, dann wird die Maschine gecheckt. Dann werde ich unter Zeiterfassung gestellt. Das heißt, jemand steht dann eben 7 Stunden neben mir und schaut, wo liegt denn das Problem, wo ist der Haken? Und da es dann noch nicht besser ging und ich dadurch auch Fehler verursacht habe, auch wieder im Sinne von, das musste repariert werden, das musste geändert werden. Also wir stoppen dann nicht und sagen, oh, jetzt müssen wir alles auftrennen und nochmal machen. Nein, es läuft durch bis zum Ende. Das heißt, ein Rock oder eine Bluse läuft durch mit dem Fehler bis zum Schluss und dann erst wird es repariert. Ich hatte dann 100 Teile zum Reparieren, das durfte ich dann nach Feierabend machen. Und da das zu viel wurde und ich aber nicht rausgenommen worden bin aus meiner Position, ist dann die Folge, dass man sozusagen auch mal eine Abmahnung erhält. Das spricht, man wird abgemahnt, dann die Qualität zu halten. Man wird ermahnt, beim zweiten Mal würde man dann eben andere Schritte einleiten.
Noch vor der Abmahnung kommt das mit 5 Stoppuhren bestückte Klemmbrett zum Einsatz. Immer dann, wenn es Probleme gibt, zum Beispiel Stau am Fließband. Das Band allerdings ist gar kein Band, es heißt nur so. Es ist ein Holztisch, auf dem Kisten geschoben werden. In den Kisten sind alle 10 Teile, die für ein Modell benötigt werden. Ärmel, Kragen, Vorderteil, Rückenteil. Wer auf Toilette muss, muss vorarbeiten, also mindestens 2 Kisten Vorlauf haben, damit die nachfolgende Näherin keinen Stillstand hat. Passiert das doch und stapeln sich an einem Nähplatz die Kisten, kommt jemand, um sehr genau zu ermitteln, welche Handgriffe zu lange dauern. Mithilfe besagten Klemmbretts.
Und zwar wird Folgendes ausgestoppt. Zum einen, was ist der eigentliche Arbeitsgang? Nämlich, ich nehme das Teil, ich lege es unter die Maschine, ich nähe meinen Arbeitsgang und lege es auf der rechten oder linken Seite wieder ab in einen Karton, nachdem es ja rechts genommen worden ist. Alles, was nicht mit diesem Nähgang zu tun hat, wie Nase putzen, der Faden ist alle, der Faden reißt, ein Teil fällt runter oder, wird ausgestoppt. Dafür sind diese unterschiedlichen Uhren an diesem Klemmbrett. Das Auswerten ist wesentlich komplizierter.
Ein Dreivierteljahr hält Susanne Zmuzinski durch. Dann gibt sie auf, auch weil sie endlich ihr 3. Lehrjahr absolvieren will. Vom Fließband aber träumt sie noch lange. Und von dem, was passiert, wenn man die Leistung nicht erbringt und unter ständiger Beobachtung steht.
Das ist Dauerstress. Also es kommt drauf an. Für mich war es Dauerstress, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich ertrage es nicht, wenn Menschen mir auf die Finger gucken oder hinter meinem Rücken stehen. Andere, die sind etwas abgebrühter, sage ich mal, die registrieren das gar nicht. Die haben ihren Rhythmus und dann fertig. Für mich war das echt mit Schweißausbrüchen behaftet.
Susanne Zmuzinski beendet schließlich ihre Ausbildung in einem Nähbetrieb in Mölln.
Und das war auch das Bestreben, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt raus und suche mir eine Firma, wo ich das 3. Lehrjahr machen kann, also meinen Abschluss machen kann, aber eben vielleicht auf einer anderen Ebene. Und da bin ich ins Halbhandwerk und Halbindustrie gekommen.
Schneidern für die Industrie, Stunden oder tagelang ein Teil anfertigen, linke Ärmel. Wenn am nächsten Tag rechte Ärmel genäht werden, kann das als Abwechslung gelten. Eine exakte Naht und dann noch eine. Nächster Handgriff. Nach 1,5 Jahren hat Susanne Zmuzinski endlich den ersehnten Abschluss. Doch der Ausbildungsbetrieb kann sie nicht übernehmen. Schneiderinnen werden immer weniger gebraucht. Susanne Zmuzinski geht nach Hamburg. Sie hofft, in einem Atelier oder in einer Maßschneiderei Arbeit zu finden und hat Glück. bei einem Hemdenpreis von 1,95 Mark in der Herstellung, den Preis kennt sie heute noch, wird ihr jedoch klar, das Geld wird nicht an der Nähmaschine verdient. Sie beschließt, in Berlin Bekleidungstechnik zu studieren. 2 Jahre lang erlebt sie noch ein geteiltes Berlin, dann den Mauerfall und die Jahre, in denen alles möglich scheint. Sie weiß, sie hat Ahnung von Stoffen und ihrer Verarbeitung. Und mit Menschen umgehen kann sie auch Leute ansprechen, Fragen stellen, Wünsche erahnen. Gute Voraussetzungen, um in der Modebranche als Verkäuferin zu arbeiten. Sie beginnt in einer Luxusboutique. Es war eine gute Zeit. Susanne Zmuzinski hat sich schon einmal mit einer Werkstatt selbstständig gemacht. Das war um die Jahrtausendwende. Sie scheiterte, weil es der falsche Geschäftspartner war. Sie passten einfach nicht zusammen, sagt sie. Sie fing noch einmal von vorn an.
Ich habe weitergemacht, weil mein Herz hier drin hängt, weil ich Herzblut habe, was dafür pochert. Und weil ich für mich auch die Verantwortung meiner Mitarbeiter hier sehe und weil mir das, was ich tue, auch Spaß bringt.
Das Versprechen der Firma gleich im Namen ist groß, 110%ig. Erste Etage, so steht es auf einem Schild. Man muss das Schild im verwinkelten Hinterhofsystem erst einmal finden. Der Aufzug ist draußen, die Treppe drinnen. Hinter einer schweren Eisentür dann die Zwischenmeisterei von Susanne Zmuzinski. Ihr Name steht nicht an der Tür, nur der Name der Firma. Das Klingelschild ist winzig.
Es gab schon die Momente, wo ich gesagt habe, oh Gott, was wird passieren? Und ich habe auch die Momente gehabt, was werden die anderen denken, wenn ich jetzt gegen die Wand fahre? Und das Denken war noch damals ganz stark, aber bitteschön, das sind einfach mal schon über 13 Jahre zurück. Na klar, so ein bisschen war das schon da, aber im Grunde genommen gab es eine Zielsetzung und ich habe es einfach gemacht. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht, was sollte mir letztendlich passieren, wenn ich jetzt gegen die Wand fahre, außer dass ich mich schäme und andere über mich lachen. Finanziellen Verlust, okay, aber es geht weiter.
Mitte 40 ein Bankkredit von 40.000 Euro und ein Gewerbe, das nicht als Goldgrube bekannt ist. Märchen klingen anders. Aber wer braucht schon Märchen, wenn man nicht träumen will, sondern machen? Und außerdem, das tapfere Schneiderlein der Brüder Grimm geht ja auch als mutig.
Da gab's kein Angst haben, sondern ausprobieren, rein da. Learning by doing. Und ich habe einen Partner an meiner Seite, mein Lebensgefährte, der mich da mit Fakten unterstützt hat. Und was hatte ich denn schon? Ich habe ganz viele kleine Bausteine in meinem Leben gesammelt, also kleine Werkzeugkisten, die ich jetzt eigentlich nur öffnen brauchte. Aufgrund, dass ich eben noch eine echte Ausbildung gemacht habe als Schneiderin und im Verkauf war und wusste, wie Kunden funktionieren und ja schon Kunden hatte aufgrund der GbR und. Menschenführung ist hier natürlich auch nochmal so ein Thema. Das ist ein neues Thema nachher gewesen, als ich meine Firma gegründet habe. Ich habe sehr schnell meine Assistentin gefunden, die auch heute noch an meiner Seite ist und eigentlich meinen zweiten Kopf bildet und absolut im Sinne von meinem Kopf arbeitet und zuarbeitet. Und die habe ich damals kennengelernt, 2007. Und mit ihr zusammen haben wir den gleichen Weg nochmal begonnen, zu zweit nächtelang durchzuarbeiten, um diese Firma dann aufzubereiten. Aber Angst hatte ich nicht. Ich hatte ja nichts zu verlieren.
Durchhalten oder untergehen? Die Frage hat sich mehr als einmal gestellt. Für Selbstständige ist die Krise der Normalfall. Finanzkrise, Auftragsflaute, Corona. Jede Krise hat einen eigenen Namen, obwohl jede von ihnen immer eines produziert: Unsicherheit. Manchmal abends, wenn die Mitarbeiter schon gegangen sind, sitzt Susanne Zmuzinski in ihrer Werkstatt. Dann hört sie in die Stille hinein. Sie könnte jederzeit eine Maschine einschalten oder das Radio. Aber sie braucht diese Stille wenigstens für ein paar Minuten, um sich klarzumachen, dass sie genau das hat, was sie immer wollte. Sie freut sich dann über ihre eigene Werkstatt, ihr Team, die Arbeit und die Kundschaft, die wenigstens kleine Aufträge erteilt.
Es wurden aus den älteren, etablierten Label aus Berlin und Umgebung eben auch neue Kunden, junge Kunden kamen hinzu, aus Hamburg, aus Köln, aus Österreich. Als wir 2009 mit der Webseite anfingen, ging das dann weiter raus und somit hatten wir eben auch nach außen hin mehr Kontakt.
110%ig.de. Von Visionen und kreativen Ambitionen ist dort die Rede. Zu Susanne Zmuzinskis Auftraggebern gehören junge und etablierte Modemacher. Sascha Walz, Rihanna und Nina, Bless zum Beispiel. Neue Firmen mit viel Kreativität und wenig Geld. Mit großen Ideen, Hoffnungen, Plänen. Der Modemarkt ist fragil und launisch. Erfolg lässt sich nicht vorhersagen, nicht berechnen. Und der Preis spielt eine Rolle, besonders dann, wenn überall von Krise gesprochen wird. Wenn es bei der Kundschaft von Susanne Zmuzinski wirtschaftlich eng wird, bekommt sie das schnell zu spüren. Krisenzeiten sind keine guten Zeiten für Mode. Aber wenigstens braucht diese Krise Masken.
Da ich leider nicht so viele geeignete Stoffe zur Verfügung stellen kann, weil unser Schwerpunkt bei uns in-house ist mehr elastische Stoffe und Jersey, die eignen sich aber nicht so gut dazu, bietet unser Kunde uns an, okay, wir kümmern uns um die Materialien, um Zuschnitt und wir beliefern euch komplett und ihr näht uns jetzt Mundschutzmasken. Lustigerweise bin ich davon ausgegangen, dass dieser Mundschutz immer unifarben sein muss, also sprich in einer Farbe. Aber wir haben die in ganz lustigen Designs bekommen. Das sind ja hüpfende Fröschlein und pinkfarbene Pünktchen, die wir dann als Mundschutzmasken anfertigen.
Masken als Hilfe für die Zwischenmeisterei in Zeiten, als für ein paar Wochen fast nichts passierte. Masken als Modeaccessoire. Aber nichts, was eine Firma lange am Leben hält. Bis jetzt funktioniert es. Nicht immer gut, aber immerhin. Gleich im Gründungsjahr ihrer Firma musste Susanne Zmuzinski Kurzarbeit anmelden. Es war ein schlimmes Jahr. In diesem Jahr war die Arbeit manchmal knapp, aber es gab nur manchmal freie Nachmittage für ihre Mitarbeiterinnen. Die Zukunft? In Berlin mussten schon zwei Zwischenmeistereien schließen, erzählt sie. Die Messen, auf denen ihre Kunden sonst die neuen Produkte präsentieren, sind ausgefallen. Virtuelle Showrooms sind eben eine Notlösung, kein wirklicher Ersatz für die Präsentation vor Publikum. Und so bestellen die Kunden von Susanne Zmuzinski auch kleinere Stückzahlen. Selten 300 Teile wie sonst, sondern 120 oder 150, wenn sie Glück hat. Zukunft ist gerade kein gutes Wort für sie. Manchmal zweifelt sie und dann denkt Susanne Zmuzinski darüber nach, was noch kommen könnte. Die Möglichkeiten, noch einmal etwas ganz Neues zu wagen, werden weniger. Andererseits, Berlin ist nicht die Welt. Vielleicht geht sie noch einmal woanders hin. Irgendeinen Traum muss man ja noch als Reserve haben. Oder es ergibt sich wieder etwas. Die Zeit am Fließband liegt weit zurück. Die Erinnerungen sind immer noch da, eingeschrieben in ihrem Körper.
Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist, weil es war ja nur meine Ausbildungszeit. Ich kann nur sagen, wie tief die noch in mir heute sitzt, wenn ich mal mithelfe hier bei meinen Mitarbeitern, dass ich mal an der Maschine so kleine Arbeiten mache, wo ich nicht viel nachdenken muss, sondern einfach banale Dinge, dann erlebe ich nach einer gewissen Zeit, dass ich immer meine Hand hebe und auf den Tisch klopfe. Das ist nämlich genau die Bewegung, die ich damals machen musste, wenn ich ein Teil fertig genäht hatte, sprich ein Teil mit zweimal Abnähern an einem Oberteil, dann habe ich natürlich einen Zählapparat gehabt, wo ich immer draufgeschlagen hatte, um zu sagen, ein Teil, zwei Teile, drei Teile. Und genau diese Bewegung kommt dann wieder durch, wenn ich mal heute noch an der Maschine sitze.